Die vergangene Woche, also diese, die jetzt zu Ende geht, stand wieder ganz im Zeichen des Computerspiels, zumindest in Köln. Von Dienstag bis heute fand dort die Gamescom statt. Knapp 1000 Aussteller, hunderttausende Fans waren da und natürlich auch du, Markus, ist ja klar.
Ich war einer von ihnen.
Du hast dir die Spiele angeguckt und warst beim Gamescom-Kongress. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Vorher möchte ich aber natürlich von dir wissen, gibt es was, was dich noch überraschen kann?
Ja, hättest du damit gerechnet, dass Virtual Reality noch da ist?
Ja, eigentlich schon.
Eigentlich schon. Ne? Ja. Ich war tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil das ja immer alles noch so ein bisschen klobig ist und man so viel mit sich rumschleppen muss, aber sind tatsächlich noch da. Und es gab eine kleine Neuerung, dass die stationären Brillen, also die, die an einem Computer benutzt werden, jetzt kabellos sind. Also man hat da so ein kleines, ungefähr so groß wie so ein Handy-Akku, das hat man in der Hosentasche. Und dann ist das halt so ein bisschen aufgehoben. Vorher hatte man ja nur entweder die VR-Brille ist ein Handy, hat dann nur so mickrige Grafik oder halt stationär, aber dann mit so einem riesen Kabelsalat oder Rechner auf dem Rücken rumtragen. Und jetzt ist das halt sehr, sehr viel leichter geworden. Und das macht das sehr viel komfortabler, damit zu spielen. Wir hören auch gleich noch sozusagen ein Spiel, ja?
Ja, genau, damit habe ich ja gerechnet, dass es sich so weiterentwickelt. Ja, das ist halt total komfortabel.
Du hast es natürlich vorher gewusst. Ich war überrascht sozusagen. Aber es ist ja tatsächlich auch nur eine, also technisch gesehen, nur eine ganz kleine Entwicklung. Und das hat mich tatsächlich dann auch wieder so, ich will jetzt nicht sagen geärgert, also irritiert, wo ich so dachte, naja, wir bewegen uns hier in diesen Minischritten irgendwie jetzt weiter. Gibt es denn, wo sind die großen Visionen? Also was passiert denn bei der Steuerung von Computerspielen? Wie nehmen wir die wahr? Gibt es da nicht mehr? Und habe dann tatsächlich aber noch jemanden gefunden, nämlich auf dem Gamescom-Kongress. Der ist jedes Jahr begleitend zur Gamescom, wo so geht es um Politik, Recht und Gesellschaft. Und dort habe ich Professor Fabian Hemmert getroffen. Der ist Designforscher an der Bergischen Universität Wuppertal und hat einen Vortrag über, Achtung, multisensorische Mensch-Technik-Interaktion gehalten, also genau das Thema, nach dem ich gesucht habe. Und ich habe ihn dann getroffen und gefragt, an welchen aufregenden Projekten die Computerspiele noch erlebbarer machen, wird denn eigentlich gerade gearbeitet?
Also es gibt natürlich einige Forschung im Bereich Feedback-Systeme, sage ich mal, dass ich, was eigentlich nur im Digitalen passiert, auch fühlen kann. Es gibt zum Beispiel ein System, das ist so ein Roboter und der hält mir verschiedene Plättchen hin mit Oberflächen, die ich im Virtuellen gerade anfasse. Also ne, wenn ich was Raues anfasse, hält er mir so schnell wie er kann Sandpapier dahin, dann fühle ich das sozusagen. Wenn ich was Glattes anfasse im Virtuellen, dann hält er mir ein anderes Plättchen hin. Also der trackt sozusagen, wo ist die Hand, und dann hält er das passende Plättchen hin. Und da gibt es zum Beispiel Systeme, die arbeiten mit sich überlagernden Lautsprecherschwingungen, wo also Luft im Raum komprimiert wird und dadurch an den Fingerspitzen sozusagen fühlbar gemacht wird. Ein anderes System gibt es von Disney Research, arbeitet mit Touchscreens und da wird durch so einen, wie so einen Luftballon-Reibeeffekt, könnte man sich das vorstellen. Also es ist ein bisschen elektrostatisch aufgeladen und dadurch wird auch die Reibung erhöht auf dem Touchscreen, womit man also Oberflächen fühlbar machen kann.
Auch auf die Gefahren, dass der Wissenschaftler jetzt Augen rollt, an der Spiel-Gehirn-Direktschnittstelle wird da schon gearbeitet?
Nein, das ist jetzt eine blöde Antwort. Das Gehirn ist momentan immer noch ein Read-Only-Memory. Und wenn überhaupt Read.
Okay, keine internen Schnittstellen. Wie ist es denn mit den Steuerungsgeräten? Wird da noch an was gearbeitet? Also bei Virtual Reality ist ja momentan so, ich habe Dinge in der Hand und was auf dem Kopf und da wird die Bewegung getrackt und das ist dann die Bewegung im Spiel. Ist das jetzt auf der Art und wird es auch erstmal bleiben?
Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen Profi-Gaming, die werden sich von ihrem Controller und von ihrer Maus und Tastatur nicht lösen irgendwie. Aber es gibt natürlich ganz viele experimentelle Mensch-Computer-Schnittstellen und da sind Spiele immer sehr dankbare Anwendungen, weil es da nicht so schlimm ist, wenn man was falsch macht irgendwie. Und also ein spannendes Projekt, was mir da einfällt, ist das Project Soli von Google. Und da geht es um einen winzig kleinen Sensor, der ein Feld scannt im 3D-Raum, was so groß ist wie zwei Fingerspitzen ungefähr. Sodass ich also mit dem Gerät erkennen könnte, wenn ich meinen Daumen und meinen Zeigefinger von links nach rechts übereinander reibe sozusagen oder von oben nach unten. Und das Gerät funktioniert auch durch Kleidung durch. Und so könnte man zum Beispiel Spielesteuerung machen, die auf so einem ganz mikroskopisch kleinen Fingerspitzengefühl-Level operiert. Und das sogar auf einer Smartwatch oder ne, durch die Hosentasche durch.
Wenn wir jetzt hier zur Gamescom zurückkommen, sind Projekte, die man auch sehen konnte in der Virtual Reality, zum Beispiel Arizona Sunshine, wo man in einem Team Zombies abschießt und wo aber das Neue daran ist, man ist in der virtuellen Realität mit einer anderen Person, die auch in echt in demselben Raum ist und deswegen also in der virtuellen Realität und in echt an der Stelle ist. Das heißt, wenn die Spielfiguren aneinander laufen, dann laufe ich tatsächlich in meinen Spielpartner. Und das ist ja das Konzept, man kann es vielleicht Embodiment, wird es glaube ich auch genannt. Also ich bin im Spiel genauso, wie ich auch in echt bin. Und durch diese Überlappung meines Körpers in beiden Welten wird die Realität oder die Authentizität erhöht. Ist das eine Voraussetzung, um gut zu spielen?
Ich glaube, dass wir Menschen extrem empfindlich dafür sind. Sagen wir mal im weitesten Sinne, wenn mit der Welt etwas nicht stimmt, so, und wenn ich zum Beispiel keine Beine mehr habe, dann bin ich sofort im Fragezeichen-Modus und hinterfrage alles, was ist hier gerade los irgendwie. Und kaufe auch einem Spiel dann nicht mehr ab, dass das jetzt gerade die Welt ist, in der ich mich befinden wollte ja auch. Ich meine, ich spiele ja Spiele, um sozusagen belogen zu werden über die Welt. Ich will ja nicht hier sitzen, ich will ja dann auf einmal im Weltraum sitzen, im Raumschiff. Und das ist natürlich gut, dass wir so empfindlich dafür sind, macht es aber vielen Spieleherstellern total schwierig, weil die auf einmal jede Fingerbewegung und jedes Zucken im Knie mittracken müssen, weil sonst fühle ich etwas, was mein Körper macht, da sind wir ja auch sehr empfindlich für, was mache ich gerade mit meinen Armen irgendwie, und nicht nur, wo sind die Hände, sondern ne, wie kommen die Hände dahin, wo sie sind, Propriozeption. Und das muss aber alles mit abgebildet werden. Ich glaube, das Schlimmste, was man einem Virtual-Reality-Programmierer auferlegen kann, wäre, einen Spiegel zu programmieren, wo ich mich selbst sehe in der virtuellen Welt. Das ist super schwierig. Und ich weiß ja, wie ich aussehe und was ich gerade mache. Und wenn es nicht passt und wenn es ist, wie die Kleidung gerade sitzt, so, das können wir gar nicht alles tracken. Das ist das Schwierige.
Es gibt ja quasi die beiden Extreme. Wir lernen, das zu akzeptieren, oder aber es wird so weit verbessert, dass das Realkörpergefühl und das virtuelle Körpergefühl genau übereinander liegen. Was davon ist wahrscheinlicher für Sie?
Kurzfristig auf jeden Fall, wir konzentrieren uns auf den Content. Ist ja jetzt auch schon, ne, Leute fragen eher, okay, was sind denn die neuen Spiele so und nicht, was ist denn das neue Tracking-System? Zumal es ja auch, sagen wir, aus einer wirtschaftlichen Sicht viel einfacher ist, neue Software rauszubringen als neue Hardware.
Was wird denn der nächste technologische Fortschritt sein, der hier auf der Gamescom präsentiert wird? Und wann wird das sein?
Also ich habe in meinem Vortrag einige Projekte gezeigt aus der Forschung. Und da ging es unter anderem um Geräte, die ihre Form verändern können, die also dicker und dünner werden, wo ich fühlen kann, sagen wir mal bei einem Spiel, wo muss ich langlaufen, ne? Wo ist wie ein Kompass, wo ich fühlen kann, in die Richtung geht's weiter. Ich habe ein Gerät gezeigt, das seinen Schwerpunkt verlagern kann, wo ich auch durch in der Hand halten spüren kann, oh, oben ist mehr als unten in dem Gerät. Also sozusagen digitale Inhalte fühlbar machen. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil das menschliche Fingerspitzengefühl, was viel mehr fühlen kann als Vibration. Das einzige haptische Output, was wir heute aus dem Spiel kriegen, ist ja eigentlich Vibration. Und das ist total unnatürlich, wie nichts in der Welt vibriert, außer Vibrationsalarme irgendwie. Und ich glaube, dass so physische Aktuation etwas ist, wo noch viel Potenzial drin steckt. Und auch, ich habe zwei Low-Tech-Projekte gezeigt. Das eine ist Snapchase von einem Studenten von mir, Sebastian Kaiser. Das ist ein Spiel, wo er nur die Regel designt hat, absolut Low-Tech. Es läuft in einem WhatsApp-Gruppenchat und die Regel ist, wer es schafft, ein Foto von einem Mitspieler zu posten, ohne dass der eins zurückfotografieren konnte, der kriegt einen Punkt. So, und man verfolgt sich mit den Handys, macht Fotos und versteckt sich hinter Bäumen. Und Riesenspaß. Und das zweite Projekt ist Escape Team. Das ist ein Escape Room zum Ausdrucken. Auch Low-Tech, PDF, runterladen, ausdrucken. Auf dem Handy läuft nur ein Countdown, Musik- und Hörspielelemente. Ganz, ganz simpel. Und ich glaube, dass wir sozusagen uns nicht am Wettrüsten der Technologie unbedingt orientieren sollten, sondern an spielerzentrierten Innovationen. Und das, also Snapchat ist ein super Beispiel, er hat nichts programmiert, aber es macht super viel Spaß, weil es einfach eine coole Idee ist. Und Escape Team ist auch technisch total unbeeindruckend, aber die Leute finden es toll, weil sie sitzen mit ihren Freunden am Tisch und haben Spaß. Und es starren nicht alle auf ihr Handy, das Handy liegt an der Seite und spielt eine Nebenrolle. Die Hauptrolle spielen die Spieler und das finde ich gut.
Ist eigentlich überraschend, Markus. Aber ich finde es übrigens auch beruhigend, dass jemand, der als Hauptberuf an der Mensch-Maschine-Interaktion arbeitet, die Technik dann doch so sehr in den Hintergrund schiebt. Also das gibt mir Hoffnung. Andererseits, bis wir alle komplett in die Matrix eintauchen, wird es noch ein bisschen dauern. Und das ist auch ein bisschen unheimlich.
Aber auch ein bisschen schade, oder? Wäre mal ein schönes Erlebnis vielleicht. Fabian Hemmert war das, Designforscher an der Uni Wuppertal über Zukunftstechnologien für Computerspiele.
Never Know von Roskind hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo wir gerade über die Gamescom reden, über die jährliche Computerspielemesse in Köln. Markus, du warst ja da, klar. Mhm. Und mal abgesehen davon, dass man da viele neue Spiele ausprobieren kann, zeichnet ja so eine riesige Veranstaltung immer auch ein Bild von der Branche, der Szene und ihrem Verhältnis zu Politik und Gesellschaft. Und manchmal zeigt sich das ja auch in ganz kleinen Geschichten. Und du hast uns eine mitgebracht, nämlich wo es um den Namen eines Computerspiels geht. Was ist da passiert?
Man macht ja als Spielejournalist vorher Termine mit den Spielefirmen, an man sich was angucken kann. Ich habe einen Termin gemacht für ein Spiel, das hieß Badass Hero und habe das dann nicht gefunden, musste nochmal fragen, wo ist denn das? Ja, das hat sich umbenannt, Fury Unleashed. Das ist so ein, ich sag mal, relativ generisches Actionspiel, wo man rumläuft und Monster erschießt. Und habe mich aber gefragt, warum haben die das jetzt umbenannt? Also Badass Hero ist jetzt, also klingt so actionmäßig, das passt doch eigentlich. Ich habe dann den Chef von Awesome Game Studios, das sind die Entwickler, gefragt, Martin Drushchuk, warum das so ist. Und er sagt, es gab verschiedene Gründe.
The first and most important one was we've been receiving feedback that some media and YouTubers won't cover the game because of a profane word in the name.
Also Badass ist dann anscheinend so ein Schimpfwort genug, dass es einige Medien und YouTuber nicht drüber berichten wollten, was mich aber auch wieder verwundert hat, weil Gaming-YouTuber jetzt nicht gerade bekannt sind, dass sie nur schöngeistige Rede irgendwie schwingen. Und es geht dann tatsächlich da auch um was anderes.
And the first reason was that social media advertising like on Twitter and Facebook were blocking our ads because it also included a word that was considered profane.
Also Werbung in sozialen Netzwerken für das Spiel Badass Hero wurde geblockt, weil halt Badass als Wort dann nicht, als Schimpfwort nicht benutzt werden darf. Und da dachte ich dann, okay, das schlägt also auch durch auf die Berichterstattung, weil Gaming-YouTuber natürlich ihre Videos auch monetarisieren wollen, in den Suchergebnissen auftauchen wollen und das auch nicht mehr können, wenn in dem Titel des Videos halt das Wort Badass vorkommt. Und wir haben hier ganz häufig in der Sendung schon drüber diskutiert, wie die Macht von Plattformen zu definieren, was da gesagt werden darf und was nicht, die Gesellschaft auch prägt. Und hier ist das so eine ganz konkrete Geschichte, die einem auf der Gamescom begegnet ist, die auch wirklich Konsequenzen hat, weil die Firma hatte vorher schon so, ich glaube, 1,5, 2 Jahre in das Marketing investiert, eine Community aufzubauen, und die musste halt einen kompletten Namenswechsel dann kommunizieren, was sehr, sehr, sehr viel Aufwand versorgt hat.
Klingt bedenklich, finde ich. Aber wir müssen jetzt noch über was anderes auch noch reden, nämlich über ein anderes Verbot, das auf der Gamescom eine Rolle gespielt hat. Vor kurzem wurde ja bekannt, dass jetzt im Einzelfall das Zeigen von Hakenkreuzen auch in Computerspielen möglich sein soll. Das Zeigen von Symbolen verfassungsfeindlicher Vereinigungen ist nach § 86a in Deutschland ja verboten, aber es gibt eben Ausnahmeregelungen, zum Beispiel im künstlerischen Bereich. In Filmen kann das gezeigt werden, macht ja auch Sinn, sonst könnte man ja keine Filme über die Nazizeit drehen. Für Computerspiele galt das bisher nicht und jetzt hat sich eben diese Haltung geändert. Es ist jetzt eben erlaubt und darum wurde auf der Gamescom zum ersten Mal ein Spiel gezeigt, das Hakenkreuze enthielt und offiziell ab 12 Jahren freigegeben worden ist. Erstmal, was ist das für ein Spiel, Markus?
Through the Darkest of Times heißt es. Man spielt einen Leiter einer Widerstandsgruppe im frühen Nazi-Deutschland. Das ist so eine Mischung aus Strategie. Man muss entscheiden, welche Aktion macht man, wie kommt man zu Geld, und so ein Dialog-Adventure, also redet mit Leuten, muss da Entscheidungen treffen. Und die Nazis, die in dem Spiel vorkommen, sind halt echte Nazis, also tragen auch zum Beispiel Hakenkreuzarmbinden.
Und wie waren denn jetzt die Reaktionen auf der Gamescom? Gab es da einen riesen Aufschrei oder einen riesen Run auf das Spiel?
Also ich bin selber genau sozusagen aus diesem Medieninteresse an dem Stand gewesen, wo das Spiel gezeigt wurde, und das wirkte auf mich ganz unaufgeregt, als so Messealltag. Und ich habe dann Jörg Friedrich von der Firma, die das Spiel entwickelt, gefragt, wie er das erlebt hat.
Tatsächlich haben die meisten Besucherinnen und Besucher das überhaupt nicht gemerkt. Wir hatten also ständig irgendwelche Fernsehteams und Presse da, die waren da ganz heiß drauf, Bilder von bekommen von Leuten und haben den auch gefragt, und habt ihr gesehen, da sind Hakenkreuze drin? Und dann haben die Leute gesagt, ach, wirklich? Stimmt, ja, jetzt wo sie es sagen.
Also für die Spieler war das wirklich ganz normaler Gamer-Alltag. Hat auch erzählt, ein paar Leute sind gezielt gekommen, weil sie die Geschichte gehört haben, haben ihn gefragt. Aber sozusagen ein Skandal ist dann eher wirklich aus Medienvertreterinnen und Vertreter Sicht passiert oder gewollt, oder man war darauf gespannt, ob das so ist. Es gab zum Beispiel in verschiedenen Medien der Funke Mediengruppe, also Berliner Morgenpost zum Beispiel, einen Artikel, worin es hieß, dass die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die Freigabe dieses Spiels kritisiert habe und dass da Menschenaufläufe gewesen wären, und das war weder das eine noch das andere so. In einem Facebook-Post brachte die Ministerin nämlich zum Beispiel zum Ausdruck, sie fühlt sich zwar generell noch ein bisschen unsicher oder unwohl mit dem Gedanken, dass das jetzt passiert, aber hat Through the Darkest of Times eben als ganz großes Positivbeispiel herausgestellt. Okay. Also da war die Skandallust, glaube ich, ein bisschen größer.
Würdest du sagen, das Thema ist damit abgeschlossen?
Also ich glaube, es ist noch mitten in Bewegung. Also weil es geht jetzt, aber wenn man in den öffentlichen Verlautbarungen, die da auf dem Kongress oder in den Diskussionen mit den Politikern, es gab so mit Generalsekretären eine Diskussionsrunde getroffen wurden, wenn man sich das angehört hat, dann war das immer so, also das darf nur bei den künstlerisch wertvollen, historisch authentischen Spielen passieren. Und das ist ja im Film zum Beispiel auch nicht so. Also ja, es gibt Schindlers Liste, aber es gibt halt auch sowas wie Inglourious Basterds, so Nazi-Action, also Anti-Nazi-Action-Filme. Und bei Computerspielen ist man da, glaube ich, so erst ganz langsam auf dem Weg. Man macht das jetzt, aber bevor ein Wolfenstein zum Beispiel auch so erscheint, der wird wohl noch eine Weile vergehen.
Aber immerhin, wir wollen das mal positiv sehen. Es entwickelt sich.
Es entwickelt sich.
Jetzt müssen wir noch kurz drüber reden, Markus, was dich beim Spielen selbst begeistert hat.
Mich hat wirklich gefreut, ich muss es tatsächlich noch einmal sozusagen ein bisschen abstrakt machen, das Konzept, dass die Zeit der Spielenden endlich ist, immer weiter Verbreitung findet. Ja, also lange galt ja, wenn ein Spiel viel Spielzeit hat, dann ist das ein Qualitätskriterium. Mittlerweile wird immer klarer, dass Menschen, also vor allem natürlich sozusagen Erwachsene, die ein erfülltes oder ein ausgefülltes Leben haben, nicht unendlich viel Zeit haben, also etwas brauchen, was nur zeitlich überschaubar auch zu managen ist. The Quiet Man ist ein zum Beispiel. Das ist so eine Mischung, das ist einerseits viel Film, den man halt erleben kann und andererseits spieltechnisch auch sehr niedrigschwellig, leicht zu erlernen. 3 Stunden, 15 Euro. Als Erwachsener gibt man leichter 15 Euro aus, als viele Stunden zu investieren, hat mir Kenji Fujinaga, der Produzent des Spiels, erklärt.
We really wanted to make something that people know that they're gonna finish.
Sie wollten also ein Spiel machen, bei dem man auch weiß, dass man es fertig spielen kann. Das ist auch im Sinne der Spieleentwickler, die sozusagen nicht wollen, dass ihre Titel gar nicht rezipiert werden, weil einfach die Zeit dazu fehlt. Und ein anderes Spiel, auch mit einem sehr spannenden Konzept, Sable, das ist in so einer Comicwelt. Es geht um eine Pilgerreise, so eine Art Initiationsritus. Man zieht also aus, muss eine Quest erfüllen und kann dann wieder zurückkehren. Aber man kann sich, und das passt der Inhalt auch ganz gut, selber aussuchen, wie lange diese Geschichte dauert. Also wenn ich als Spielender sage, ich habe keine Zeit mehr, dann kann ich sagen, okay, die Reise ist beendet, gehe zurück und dann wird daraus irgendwie das Ende generiert. Wie das genau funktioniert, weiß man nicht. Das Spiel gibt es ja noch nicht. Und das aber als Konzept, das die Lebensrealität der Spielenden zurückbringt auf den Inhalt des Spiels. Das fand ich sehr toll.
Und ich will dir verraten, da fängt es an für mich spannend zu werden. Also wenn man so ein abgeschlossenes Konzept hat, ich weiß, es ist überschaubar, dann das reizt mich dann da mal zu spielen. Also finde ich eine super Idee, hätte man schon eher drauf kommen können, finde ich jetzt.
Alle sagen es schon immer, jetzt ist es soweit.
Genau.